Ich prophezeie, dass Ani.asc in circa 30 Sekunden ein Geräusch von sich gibt, was interessant sein wird.
Sage ich einfach gar nichts.
Glaube ich, das geht nicht. Es geht um eine Sendung, um eine ProSieben-Sendung, die bald wieder zurückkehrt. Und zwar mit einem völlig neuen Spielkonzept. Und zwar geht's um, und ich glaube, die 30 Sekunden sind ungefähr jetzt vorbei, es geht um The Masked Singer.
Ich wusste es. Ja, da bin ich aber jetzt gespannt.
Hast du schon das neue Konzept gehört?
Nein.
Dann seid aber mal gespannt.
Enlighten me.
Ja, ja, gleich, gleich. Nach dem Intro natürlich.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. In dieser wunderbaren neuen Woche. Ich muss einmal kurz den gigantischen Stock aus meinem Arsch ziehen, bevor ich loslege mit der Sendung. Okay. Sage aber trotzdem Hallo an Anni. Hallo.
Hallo, hallo.
Ja, wir sind wenige Minuten, nachdem wir die neue Sommerhausfolge, Folge 4, geschaut haben, jetzt hier zusammen am Wohnzimmertisch und nehmen diese Folge auf. Wir haben heute auch noch Seven vs. Wild. Wer stiehlt mir die Show? Legen aber natürlich los mit dem Sommerhaus in einer Folge, die es in sich hatte. Bestimmt die konfliktreichste Folge bisher, würde ich sagen, in der bisherigen Staffel. War ja schon bisher nicht ohne, aber diesmal mit Sam vs. Raffi, mit Umut und Emma gegen alle und natürlich mit Tessa vs. Alessia. Es geht los mit der Folge und einem immer weiter schwelenden Konflikt, dass Umut und Emma sich von der Gruppe abtrennen und im Garten eigentlich nur noch chillen, genauso wie Tessa und
Jakob.
Jakob, genau, dankeschön. In der Woche wird immer mehr zum Player, muss man sagen. Aber so viel kommt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Wir sehen einmal Stefan, wie er sich bereit macht und sich Haarspray ins Gesicht sprüht, bevor es dann losgeht. Bevor es dann losgeht zum Spiel. Ich drehe gleich durch, auch ich habe letzte Woche schon angekündigt, eins meiner Lieblingsspiele, weil auch hier wieder ähnlich wie beim Wippenspiel natürlich die Auswahl der Gegenstände sehr schön ist und in diesem Jahr noch ein bisschen schöner wurde. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern ans letzte Jahr, aber ich glaube nicht, dass da der bewegliche Affe schon da war. Ich glaube, der Ball war tatsächlich schon da.
Ja.
Und das ist natürlich jetzt wieder die Frage, weil eigentlich musst du wieder denken, wenn man das Spiel schaut einmal, dann müsste man eigentlich gecheckt haben, okay, die beweglichen Gegenstände und vor allem den Ball,
ja,
den brauche ich jetzt noch nicht ganz am Anfang dahin legen. Nee. Weil das Ding dreht sich und es wird nichts, glaube ich. Dann kommen Sam und Raffi und legen uns. Und Raffi will von Minute 1 an, dass der Ball jetzt eben auf diesem Boden liegt. Und es wird komischerweise nichts, aber eins nach dem anderen. Im ersten Schwung sind Stefan und Therese angetreten, Umut und Emma. Und Stefan hatte extreme, obwohl er mit viel Vorschusslorbeeren ins Spiel reingegangen ist, auch geschickt wurde durch Theresia, von wegen, du hast Medizin studiert, du musst dir das eigentlich merken können. So viel konnte er sich gar nicht merken, ne? muss man sagen.
Ich hatte das Gefühl, der hatte schon so ein alter Mann-Gehirn, der blieb nicht mehr so viel hängen.
Theresia hatte dann einmal diese Szene, wo sie dann absolut nicht mehr wollte, dass er hintergeht, weil wenn man hintergeht und sich quasi wieder die Wand anschaut, die man sich merken muss, die Einrichtung, dann bewegt sich ja die Drehscheibe schneller.
Schneller.
Und das ist at one point sehr, sehr nervig, wenn du, also erstens, wenn dir schon schlecht ist und zweitens, wenn du halt die Teile einigermaßen, vor allem die beweglichen Teile da schon stehen hast, dann ist es nicht mehr so geil, wenn man dahinter geht und irgendwann ist sie dann wirklich durchgedreht und hat gesagt, du gehst jetzt nicht mehr dahinter, du kannst jetzt nicht mehr nach hinten gehen und wurde kurz laut, Stefan, gewohnt ruhig geblieben eigentlich, mit Ausnahme, wenn Umut und Emma vor ihm stehen, dann tickt er aus, aber nicht, wenn Theresia da ihren Aufzug macht. Das hat er noch verkraftet. Umut und Emma auf der anderen Seite. Also ich finde schon, dass sie eigentlich ein okayes Team sind, aber sie sind einfach schlecht in den Spielen. Also diese Vorahnung der anderen, auch dass man die raushauen muss, die stimmt eigentlich gar nicht. Ich meine, die wissen es ja nicht, weil man eigentlich nicht gegeneinander spielt, sondern einfach nur annehmen kann, okay, die sind einigermaßen sportlich, aber eigentlich sind sie immer schlecht in den Spielen.
Ja, weil die einfach sich gegenseitig überhaupt nicht verstehen wollen. Ich glaube, also
ja, aber ich find,
die blamen sich danach immer wieder, von wegen, du hast das aber falsch erklärt und deshalb habe ich das falsch verstanden und so. Die wollen sich ja gegenseitig gar nicht verstehen.
Aber ich finde, es ist nicht dieses Alex versus Vanessa-Ding, wo man immer so das Gefühl hatte, da ist auch so ein Beziehungskonflikt dazwischen, sondern sie reden, glaube ich, sie reden schon einigermaßen miteinander und nicht irgendwie gegeneinander. So, Umut bemüht sich auch, glaube ich, einigermaßen gut zu kommunizieren, aber er kann es halt nicht.
Ja, weil Emma blamed ihn aber auch immer direkt. Ja, ja. Also sie versucht ja gar nicht, seine Art, wie er Dinge erklärt, zu verstehen und sich da irgendwie reinzuversetzen, sondern das ist dann immer alles gleich falsch und so. Das meine ich so.
Ja, Umut macht es auch nicht gut. Ne?
Ja, klar, gesagt, aber irgendwie versuchen die das überhaupt nicht.
Ich würde sagen, es ist ein Qualitätsproblem und nicht unbedingt ein Kommunikationsproblem bei denen. Also die schaffen es einfach nicht. Die können es einfach nicht. Und das wird vielleicht noch zum Problem werden, wenn sie sich damit nie saven können. Aber naja, weiter geht's mit dem Moment dann nach dem Spiel mit Emma, die dann nochmal quasi vor der Schrankwand steht und fast so hyperventiliert eigentlich. Ne?
Ja, fängt halt wieder an zu heulen.
Also es ging ja vor allem um diese Formation dieser Figuren, ne? Mit den Farben.
Weil er hat das, wie hat er es erklärt?
Wie der WhatsApp-File. Der WhatsApp-File. So aufgestellt wie der WhatsApp-File. Und damit konnte Emma komischerweise nichts anfangen. Sie hat gesagt, es ist ein Halbkreis. Es ist ein Halbkreis. Und das ist der WhatsApp-File. Also stell dir doch mal den WhatsApp-File vor.
Was ist der WhatsApp-File?
Ich weiß auch nicht, was er, also meinte er quasi so ein Zickzack quasi nach vorne, also so ein
ja, aber dann würdest so du doch im Leben nicht das als WhatsApp-File erklären, das ist doch Schwachsinn.
Ja, wenn deine Assoziation mit dem Handy notwendigerweise zu tun haben muss, weil es die einzige Gemeinsamkeit ist, auf die man sich beziehen kann, dann würde ich sagen, ist der WhatsApp-File, also dann hätte er vielleicht noch spezifizieren müssen, der File, wenn man eine Nachricht gelesen hat, also ne, diese Doppelpfeile quasi, die meint er ja, oder? Oder meint
keine
er was anderes?
Ja, das ist meine Frage. Ich weiß es nicht.
Ja, ich denke, er meint diese Doppelpfeile.
Ja, aber das war ja auch nicht doppelt angelegt. Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Ja, es war ein bisschen umständlich, muss man sagen. Emma hätte mit Halbkreis mehr anfangen können, sagt sie zumindest. Dann kommen die anderen zurück. Emma meint auch, wenn man was im Kopf hat, ist es eigentlich gar nicht so schwer, das Spiel. Und stiftet quasi die anderen dazu an, sich auch ein bisschen Gedanken um deren Beziehung zu machen. Raoul hat gesagt, nee, das ist keine gesunde Beziehung. Ja, aus dem ersten Schwung schafft es dann quasi niemand. Auch Stefan und Theresia kommen desillusioniert ins Haus zurück. Dann kommen die nächsten Paare in die Spielarena. Und Jakob legt sich eine Taktik zurecht und sagt, kennst du das auch, dass man sich es gibt diesen mentalen Trick, dass man sich eine Geschichte strickt.
Und umso versauter, desto besser
umso
kann man
perverser, sie, desto besser.
Kann man sich sie merken.
Ja.
Das war geil.
Ja, wobei, also seine Geschichte, die man jetzt noch gehört hat, hat zumindest gar nicht so versaut angefangen. Es war ja irgendwie.
Aber die hat gar keinen Sinn ergeben. Ich habe nicht verstanden.
Naja, aber das ist ja hoffentlich klar, dass die keinen Sinn ergibt. Also,
nein, aber ich wusste auch nicht, was er damit meint.
Aber es also, muss ja nur
was
in seinem
er damit
Kopf
verbinden. Ja, okay. Das stimmt. Ja.
Aber er meinte, er hat ja angefangen mit irgendwie in der Bäckerei.
Ja, das habe ich nur verstanden. Nee, ich reise mit meinem Koffer in die Bäckerei oder so. Ja. Aber irgendwas hat er dann. Ja, Hund und die Seerobbe und frisst und.
Ja, später ging es dann auch um diese.
Tiere.
Um diese Figuren auch, glaube ich. Und da halt und um die Rassel vor allem. Ne?
Ja,
die
Analplugs.
Die Analplugs, ja. Ja, also ich bin auch nicht sicher, ob es das leichter macht, wenn du quasi noch eine zusätzliche Ebene hinzufügst und die Gegenstände nochmal in was anderes verwandelst. Aber er wird schon wissen, was er da tut. Raffi und Sam sind auch in diesem Schwung an Leuten drin.
Ja.
Und das war schwer anzuschauen. Also Raffi ist ja wirklich. Und das merkt man dann auch später nochmal an anderer Stelle und hat man ja in der Woche davor mit dem Fastauszug auch schon gemerkt, dass Raffi an einem ganz, verletzlichen Punkt ist in seiner Karriere, dass ihn so die kleinsten Misserfolge und vor allem Sam so krank auf die Palme bringen,
ja,
dass er völlig ausflippt. Er ist auch natürlich auch völlig schweißüberströmt da in dieser Spielehalle und ist immer so abgehetzt. Ne? Der macht sich da immer einen Druck mit dem Tempo, so, dass er da immer so schnell da vorangehen muss, dann eben ist er derjenige, der von Anfang an sagt, nee, den Ball, der Ball, ich habe den Ball gemerkt, nur den Ball. Und Sam die ganze Zeit, nee, mach was anderes. Das Baby, mach was anderes. Und Sam denkt sich auch so, warum soll ich jetzt diesen Ball da reinlegen? Merkt doch eine Sache, die nicht der Ball ist. Und Rafi kommt jedes Mal wieder mit dem Ball. Vanessa und Raoul sind zur Abwechslung auch mal wieder am Spiel dabei, habe ich so das Gefühl gehabt. Die waren auch, also.
Ja.
Also klar, die waren auch bei den anderen Spielen dabei, aber so lange, also die hatten jetzt auch zum ersten Mal wieder so einen memorablen Moment mit Vanessa, die am schlechtesten zurechtgekommen ist mit
den Drehungen.
Den Drehungen, mhm. Ja. Es waren zu viele Umdrehungen für sie. Und dann bei der Frage, wo sind die Cupcakes?
Das war so quasi eklig.
Mehrfach aufgestoßen und dann auch gemeint, ich habe gerade meine Kotze wieder runtergeschluckt. Muss man auch sagen, Raoul hat noch geistesgegenwärtig reagiert und diesen Eimer irgendwo hergezaubert und ihn eher hingestellt und dann konnte das Schlimmste noch verhindert werden. Und es wurde in den Eimer gekotzt dann nur noch von Vanessa. Aber schön war halt danach, dass es direkt weiterging. Ja, also sie hat gekotzt, okay, weiter. Eimer zur Seite gestellt. Normalerweise ist dann ja immer bei dem Essensspiel dann immer und Spiel ist aus. Aber das war hier nicht so, sondern es geht dann einfach, nö, also wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch weiterspielen. Also wir laufen noch, so die Kamera läuft noch. Und dann ging es weiter. Und ja, das hat auch war auch gut für die beiden, dass sie weiterspielen, hat sich dann später rausgestellt. Nach dem Spiel geht's weiter, natürlich auch dann bei der Ankunft im Haus mit Raffi, der meint, wie kann man nur so unsportlich sein? Das dritte Spiel in Folge verkackt. Packt deinen Koffer und hat dann wirklich auch noch persönlich auf Sam da im O-Ton-Setting eingehauen. Wie Paul Panther siehst du aus, aber sportlich sein kannst du nicht, okay?
Vor allem das Ding ist, was hat das mit Sportlichkeit zu tun, wenn er da auf diesem Kreisel steht und die Dinge einsortieren muss? Also.
Ja, ich weiß auch nicht. Also es ging, glaube ich, vor allem um dieses mir ist schlecht und so, was ihn ja auch aufgeregt hat, dass er gesagt hat, irgendwie beim Fahrradfahren ist dir schlecht, in der Höhe ist dir schlecht, hier ist dir schlecht, wo ist er eigentlich nicht schlecht, was ist denn hier los? So, aber ja, da fragt man sich auch immer wieder, ob das wirklich ein Umgang ist, der ein Paar darstellt. Also, ich weiß auch nicht. Also, dann kam ja Raffi wieder mit dieser Händchenhaltnummer und so und dann hier mal ein Kuss, aber ansonsten, also ich weiß, dass Raffi und Sam immer schon so in etwa funktioniert haben. Aber ich glaube nicht, dass das nur, also dass das so ist wie an Tag 1.
Es ist zumindest nicht gesund. Würde ich jetzt mal
behaupten. Das würde ich auch behaupten, aber wer weiß. Ja, Umut versus Stefan geht danach so ein bisschen weiter, was ich gar nicht, also es war eigentlich nur der Nachklapp zu dem, was wir ja schon am Abend davor, glaube ich, gehabt haben, mit ja dieser ganzen Sache von wegen Stefan und Theresia, die sich quasi immer so drüber stellt, von wegen mit so einer Bildungsschicht haben wir gar nicht in unserem Leben zu tun. Und Umut, also das verstehe ich, den Anfangskonflikt habe ich sowieso nie verstanden, weil das war ja einfach nur, dass sich Umut eines Tages mal so eingemischt hat, glaube ich.
Ja.
Wo es eher so zwischen Tessa und Therese hin und her ging mit, wer hat die längeren Beine? Das war ja ursprünglich der Konflikt in Folge 3. Und dann hat Umut da irgendwie, ist da dazwischen gegangen und dann seitdem ist es da eben zwischen Umut und Stefan auch so ein bisschen frosty und dann hat es eben Folgen noch bis hier in diese Folge mit, man merkt bei Stefan, dass er eine Psychose hat. Finde ich auch eine spannende Diagnose, die Umut hat. Stefan hat dann irgendwann keinen Bock mehr auf die Sache und geht dann einfach weg und wiederholt nochmal dieses Überhebliche von wegen, man merkt, dass ich aus einer anderen sozialen Schicht komme. Ja, macht sich damit auch nicht so wahnsinnig beliebt.
Nee,
also von einem Arzt, ne? Ja, du hast Medizin studiert, du hast Sachen auswendig gelernt. Da erwarte ich einen anderen Umgang im Streit, finde ich.
Also manchmal kann ich ihn verstehen.
Weil du auch aus einer anderen sozialen Schicht kommst.
Nein, das meine ich doch nicht. Eine Diskussion mit Umut wäre mir auch zu blöd. Also einfach die Art, wie er diskutiert und wie er in so Konflikte reingeht und wie er da immer anfängt zu reden in seinem komischen Sprech, als wäre so.
Ach, deine so Psychologenstimme kommt jetzt wieder.
Ja, so richtig weise und so. Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Da würde ich auch sagen, so sorry, aber ich gehe jetzt. Weil das würde ich nicht aushalten. Da würde ich Angst haben, dass ich jetzt komplett ausraste. Die Art, wie Umut kommuniziert, finde ich furchtbar, wie der redet.
Also ich,
so
ich käme besser mit Umut zurecht als mit Stefan, ehrlich gesagt.
Nee,
dieses
halt
saublöde Dahergerede und dieses Pseudo-Weise.
Ja, das ist halt ein Schwätzer.
Ja.
Aber Umut ist so unterschwellig, hinterfotzig, finde ich, wie der redet. Ich mag das nicht.
Ich habe nicht das Gefühl, ich habe immer das Gefühl, dass er sich schon ernsthaft bemüht um eine.
Nein, das ist alles super fake.
Nein, nein, nein.
Doch.
Ich glaube schon, das Gefühl, er will sich bemühen um eine einigermaßen offene Kommunikation. Er schafft es halt null, weil er, glaube ich, mit den falschen Zielen da reingeht. Also er hat gar keinen Bock, sich zu vertragen, aber das haben wir ja eh schon immer so das Gefühl, dass die Leute natürlich streiten wollen und deswegen suchen die nicht nach einer Klärung. Die wollen jetzt auch nicht da Hände schütteln und dann ist nichts mehr. Sie wollen halt einfach diese Szene haben, wie sie da so ein bisschen wie der Besonnene wirken. Und ich finde, das schafft er schon, dass er immer mit seiner Stimme unten bleibt und dass er eigentlich auch die Leute nicht angreift. Ja, aber
man merkt halt, dass er genau das will und dass es alles super gestellt ist. Und deshalb wäre ich da, ab der ersten Sekunde wäre ich da raus. Würde ich sagen, nee, Umut,
ja, aber da
mit dir spreche ich nicht.
Also weil ich das halt durchschauen kann, glaube ich, und du auch und die meisten hoffentlich, käme ich, glaube ich, besser damit zurecht, als das, was Stefan macht. Weil Stefan halt wirklich von sich denkt, dass er schlauer als alle anderen
ist. Ja, aber dann würde ich den kann man gut ignorieren. Da setzt du dich daneben, da hörst du ein bisschen zu und machst ein paar Mal und nix.
Aber da könnte ich mich weniger zurückhalten.
Echt, nee.
Wenn er in der Nominierung anfängt von der Demokratie vor allem wir leben in einer pluralen Gesellschaft, da würde ich sagen, alles klar.
Da
würde ich erst recht ihn provozieren die ganze Zeit.
Das ist Schwachsinn. Aber jetzt so in seinem Alltagsgeschwätz da will ich das.
Ja, aber da geht es ja auch nur bis ganz nach oben zum Staatssystem und so weiter. Der holt ja immer so weit aus, weil er eben immer das Gefühl hat, er muss alle übertrumpfen mit seiner Bildung. Damit würde ich ihm gerne gegen Schienbein fahren damit. Mit der Nummer. Ja.
Mit dem Roller an den Knöchel.
Richtig. Dann gibt es Streit bezüglich Tessa, weil Jakob die Nominierungsrede nicht macht. Der einzige Mann ist, der es nicht machen würde oder will. Also so habe ich es verstanden.
Ja, ich habe auch, also das war auch wieder so völlig ohne Kontext irgendwie, dass er, also weil im Endeffekt war ja bei der Nominierung hat ja nicht jeder Mann das gemacht. Also es war ja dann wieder anders. Also keine Ahnung. Da fand ich es auch schwer, mich zu entscheiden, auf welcher Seite ich stehe, weil ich kann Alessia bis zu einem gewissen,
Zeitpunkt. Wir sind noch nicht bei Alessia, ne? Also Alessia kommt dann dazu und verteilt, also das ist noch nicht dann
der spätere Konflikt. Naja, es war ja ein Gespräch zwischen, es saßen am Tisch Alessia, ihr Mann, Gloria und ihr Typ, oder?
Ja,
das stimmt. Waren so die Leute und Jakob. Und dann ging es darum, dass die halt alle switchen und dass die Männer jetzt die Nominierung machen. Wie ist das bei euch? Ich meine, klar provozieren sie ihn ja mit dieser Frage auch so ein bisschen, weil sie genau wissen, dass er nichts zu sagen hat und diese Nominierung nicht machen wird. Aber das ist ja das Gespräch. Dann kommt Tessa, oder? Und hat das irgendwie mitbekommen?
Ja.
Und führt dann nochmal ein Vier-Augen-Gespräch mit Jakob und redet sowas wie, ja, du musst mich verteidigen. Und du musst vor den anderen behaupten, mich verteidigen und dazu stehen, dass ich die Nominierung mache und sagen, dass es dir nichts ausmacht und so. Und dann gehen sie ja alle wieder zurück. Und dann finde ich es wirklich schrecklich, dass sie Tessa sich hinsetzt und sagt, hast du es jetzt vor den anderen schon aufgeklärt?
Ja, sie wollte, dass er es richtig stellt.
Ja, aber das ist.
Also sie hat ja recht, dass nicht eine Entscheidung ist, die sie so durchgedrückt hat.
Ja.
Ja, deswegen kann ich verstehen, dies mit dem Richtigstellen.
Nein.
Nein, ich kann es verstehen, ihren Gedanken. Ich würde es auch nicht machen. Ich würde auch nicht sagen, stell das richtig, weil es ist so scheißegal, was die denken. Ja, aber ich kann ihr Gedanken schon nachvollziehen, dass sie Angst hat, wie das rüberkommt, so nach dem Motto.
Ja, aber da ist sie selbst schuld dran, weil die ja von Tag 1 ihre Beziehung genauso präsentieren. Also da ist sie selbst schuld dran. Das ist doch die Beziehungsdynamik, mit der die fahren.
Ja, also ich finde eher, dass die anderen das Problem haben, die halt erwarten, dass der Mann der Starke ist, der sich überhaupt dafür rechtfertigen muss, dass seine Frau diese Rede hält. So nach dem Motto, es kann ja auch sein, dass es völlig klar ist, dass Tessa, ich meine, sie ist der Promi in der Beziehung, dass sie immer die Reden hält. Das kann man ja einfach mal akzeptieren. Da muss nicht immer, aber macht's jetzt der Jakob mal oder muss der jetzt auch mal so? Also es kann ja einfach auch mal feststehen, okay, Tessa macht das immer. Das ist ja völlig in Ordnung. Und deswegen finde ich, müssen die beiden sich überhaupt nicht erklären dafür.
Das ist klar, aber ich finde es trotzdem von Tessa einfach unfassbar unfair, ihn dann so bloßzustellen, so von wegen, hast du das jetzt richtig gestellt, weil das führt ihn unfassbar vor, finde ich, wie so ein kleines Kind, das jetzt irgendwas beichten muss, so ungefähr. Und ich verstehe auch
Ja, und dann kommt Alessia.
Genau, ich verstehe auch Alessia in dem Punkt, zu diesem Zeitpunkt, dass sie sagt, warum mischst du dich ein zu Tessa jetzt? Weil im Prinzip war es ein Gespräch zwischen Jakob und den anderen. Und er ist trotzdem noch eine eigenständige Person und kann trotzdem noch für sich selber sprechen und braucht dann nicht den Input von Tessa, die ihm sagt, was er sagen soll. Und wenn er nichts sagt, dann sagt er nichts. So, das ist komplett sein eigenes Bier. Und da verstehe ich auch, dass dann Alessia mal von der Seite kommt, die ja eh eine wahnsinnig kurze Geduldsschnur hat. Warum mischst du dich ein, so ungefähr? Also da habe ich sie schon verstanden. Und Tessa ist natürlich von jedem kleinen Ding immer persönlich angegriffen.
Ja, ich meine, sie greift sie auch persönlich. Also auch hier schon ist es dann wieder dieses Ding von wegen, willst du das noch mehr in die Länge ziehen? Alle Kameras sind auf dich gerichtet und so.
Ja, klar.
Und der Vorwurf, glaube ich, der kommt erstmal so ein bisschen aus der Luft, weil man nicht das Gefühl hat, dass Tessa jetzt überproportional gefeatured wird in dieser Staffel. Es ist halt dieses Vegan-Thema, was die ganze Zeit Thema ist und was die natürlich auch in jedem einzelnen O-Ton nochmal gefragt werden. Wie schmeckt es euch heute? Vermisst ihr Fleisch und so weiter? Mhm. Und wenn du das die ganze Zeit gefragt wirst, dann denkst du, Tessa ist hier auf jeden Fall das einzige Thema gerade. Und ich bekomme auch gar keine selbe Zeit. Und ich glaube leider, dass viel von dem, was Alessia dann noch in dieser Folge machen wird, daherkommt, dass sie denkt, sie kommt hier viel zu kurz und Tessa ist omnipräsent gerade. Mhm. Mit einer Nummer, die aus ihrer Sicht halt gar keinen Sinn ergibt, weil sie mit dem Thema veganes Essen und so überhaupt nichts am Hut hat. So. Aber erstmal gibt es Absprachen im Badezimmer mit Raoul. Nicht, jetzt sind ja alle auf einmal, oh, hups. Und dann ist diese ganze große Gruppe. Das ist
völlig unauffällig, wie plötzlich 10 Leute in diesem Bad stehen.
Sie machen ihren großen Plan aus und einigen sich darauf, dass 3 auf Umut gehen und 2 auf Tessa gehen, ne, von den Nominierungsstimmen, was bedeuten soll, dass auch ausgeschlossen ist, dass alle anderen in eine Exit-Challenge müssen. Deswegen splitten sie sich so auf. Wie das dann ausgeht, erfahren wir am Ende der Sendung. Aber dann wird verkündet, dass Raoul und Vanessa safe sind. Sie haben mit 7 richtigen Gegenständen auf Platz 1 gelegen. Tessa ganz knapp dahinter auf Platz 2. Wäre natürlich schön gewesen, wenn sie sich gesaved hätte gleich für das Geschehen im Haus. Mhm. Ist leider nicht passiert. Dafür ist dann danach kurz ausgelassene Stimmung, diese klassischen Szenen von wegen, sie sitzen zusammen und flechten sich gegenseitig die Haare. Haben wir hier mal ganz kurz gesehen, ausgelassene Stimmung, zum Beispiel bei Raoul und Theresia mit, willst du mal von meiner Zigarette lutschen? Und dann wurde da eine halbe Minute drüber gelacht. Und
ja,
mein Gott.
Schlechte Boomer-Witze gemacht, irgendwas über perverse Dinge gekichert.
Ja, weil dann Vanessa auch sich dann irgendwann mal so ausgezeichnet hat mit, ja, aber also musst du ja erstmal fragen hier und so. Musst du ja, also, was hast du gesagt? Was hast du? Und alles so im Spaß und alles wahnsinnig witzig auch. Dann wurde der neue Tag eingeläutet mit einem der schönsten Gedichte, die ich leider nicht mitgeschrieben habe, aber es ging am Ende darum, dass Tessa ihren veganen Aufstrich sucht. Am frühen Morgen und sich fragt, wo ist der denn? Und der Frischkäse, der vegane, ist auch weg. Und sie fragt sich, ja, bin ich hier im falschen Film? Weil eigentlich ist es ja mein Essen, weil, ne, es ist ja.
Ich kann nur das essen.
Ja.
Ja.
Ja. Und das hatten wir genauso im Dschungelcamp mit ihr auch schon, diesen gleichen Konflikt, ne? Weil so von wegen, ich kann nur das essen. Ihr habt theoretisch die Möglichkeit zwischen vegetarisch und vegan zu wählen. Ich nicht, weil ich nicht vegetarisch bin.
Ja.
Irgendwie macht es schon Sinn, ne?
Ja.
Vor allem macht es für mich Sinn, von Haus aus diese Aggression auch zu haben, wenn man die ganze Zeit dieses Fleischthema so um die Ohren gehauen bekommt, von wegen Fleisch muss sein und Fleisch gehört dazu und so, dann frage ich mich schon, warum sie die veganen Sachen so, warum sie so geil drauf sind.
Ja.
Also ich hoffe, dass wieder mal das Sommerhaus so ein bisschen dahinter steckt, dass sie halt mit Absicht die ganzen scheiß vegetarischen Sachen auch ins Camp packen und so die ganzen 4-Euro-Produkte, die ganzen geilen veganen Sachen auch reinpacken und dass sie dann so ein unfaires Verhältnis herstellen zwischen, ja, so das, die Ramschware vom Vegetarisch-Regal plus die Premium-veganen Sachen sind im Haus. Und dadurch entsteht so ein bisschen dieser Konflikt, weil alle sich halt auch diese veganen Sachen, die anscheinend so viel geiler schmecken als alles andere, stürzen. Und das ist dann Ausgangspunkt für den Konflikt, weil dann gibt es die neue Essenslieferung, haben wir so auch zum ersten Mal gesehen, dass da mit dem Bollerwagen das Essen reingefahren wird. Und Tessa hat sich daraufhin direkt mal ihr Zeug so vor die Brust genommen und hat gesagt, hier meine 2 Käse, so die sind meine, weil das ist ja unser Zeug und ja, ihr esst ja eh unser Zeug weg. Und Vanessa hat sich da fürchterlich drüber aufgeregt. Raul hat auch gemeint, also langsam nervt mich das alles hier. Also diese ganze vegane Sache nervt mich jetzt langsam. Und dann kam Alessia, ne, und ist da richtig ausgeflippt und hat wirklich ihre komplette Aggression, die aufgestaut wurde, da auf einmal rausgelassen mit der veganen Kacke, du fuckst mich ab und so. Und dann eben auch das, was hier nicht gepiept wird, was wir uns erlauben können, was bei RTL Plus gepiept wird, was gesagt wurde, ist, Zitat, ich bin so froh, dass du bald raus bist, du Missgeburt, wurde gesagt. Das hat man da deutlich auch gemerkt, weil es Tessa dann auch nochmal wiederholt hat, auch gepiept. Ja, das ist natürlich dann wieder Ausgangspunkt dafür, dass Tessa nochmal eine Stufe höher schalten darf, muss, kann, eventuell. Und dann halt voll in dieses eigentliche Stefan-Argument geht, so von wegen Ghetto-Sprache. Ja. Und das ist halt dann auch wieder so das Problem, dass sie die Schlauere sein will und diese vor allem immer diese moralische Position auch immer einnimmt mit der ganzen veganen Diskussion.
Aber sie schafft es nicht.
Nein, sie hält es leider nicht bis zum Ende durch. Ja. Sie hält es relativ lange durch. Jakob lässt sich hier überhaupt nichts anmerken. Ja, ja. Ihm ist das ja völlig wurscht. Aber Tessa schafft es nicht bis zum Ende leider diese Rolle durchzuspielen, weil sie hätte wirklich eigentlich gute Karten, komplett als Siegerin rauszugehen. Aber dann am Ende reißt sie sich so ein bisschen wieder ein, muss man sagen.
Ja, absolut.
Ja, aber Alessia, das erinnerte schon sehr an Promi Big Brother und das Fotzengelaber, ne, mit Simone Ballack über den Zaun rüber, als sie auch so aus dem Nichts auf einmal so richtig ausflippt. Und vor allem halt in Sachen Wortwahl und auch fehlenden Respekt halt völlig über die Grenze geht. So. Und ja, das wurde aus meiner Sicht jetzt gar nicht so krass eingeordnet, dieses Mal. Wie wir es jetzt zum Beispiel auch bei, also das waren dann natürlich nochmal andere Ausraster mit Gigi und so weiter. Da war dann das ganze Haus auf einmal, ne, von wegen, nee, also so geht's nicht.
Das finde ich. Das finde ich auch super erstaunlich, dass, weil das ging ja dann später, gab es ja nochmal eine noch krassere Eskalation bei diesem, da war ja auch wieder Thema vegan und alles, sie hat irgendwie einen Aufstrich benutzt oder so. Da war das ja noch mal krasser und ich finde es so heftig, dass keiner von den anderen so mal sagt, hey, das was, also diese Begriffe, die da gerade fallen, sind absolut unterste Schublade, reiß dich mal zusammen. Sondern das ist ja wirklich, also auch in der Nominierung, klar können die nicht nominiert werden, aber spätestens da kann noch mal sowas, da wird auch wieder rumgeschrien von Alessia, dass da niemand mal sagt so, hey, geht's noch? Also ich verstehe das gar nicht.
Ja, ich weiß auch nicht. Die sind halt so krank in ihrem Nominierungsgame, glaube ich, drin. Und das haben ja auch einmal kurz Theresia und Sam so das Thema, von wegen, die können sich es gerade erlauben, auszurasten. Ich würde schon was sagen. Und da geht es eher darum, ich würde auch was gegen Tessa mal sagen. Aber ich glaube auch, dass diese Möglichkeit überhaupt gegen Alessia was zu sagen, halt auch aus taktischen Gründen völlig rausfällt für die, dass sie halt sagen, ich bleibe jetzt lieber komplett ruhig, halt die Füße komplett still,
ja,
weil das alles ein Nominierungsgrund ist. Aber ja klar, das ist natürlich, also wie gesagt, mich wundert es auch eben aus dem Grund so, von wegen, das Sommerhaus als Format muss klarstellen sozusagen, dass hier über die Grenze gegangen wurde. Und ich meine, also das ist jetzt auch wieder so eine, also diese andere Szene, da kann ich jetzt auch kurz mal beschreiben. Also es gibt kurz eine Eskalation am Kühlschrank, als ich glaube, Alessia, ohne zu wissen, dass es der vegane Aufstrich ist, quasi den veganen Aufstrich nimmt und dann Tessa auch irgendwie meint, ey, das ist aber unserer und so. Und dann geht es gleich wieder komplett durch die Decke und da hat sie halt Messer in der Hand auch. Wird dann halt wieder übelst laut und schreit sie an und es geht wieder um du Dreckige und so. Und müssen auch auseinandergehalten werden. Und ich meine nur, das ist eine andere Messerszene
als die von Sam.
So ein bisschen, also ich glaube auch nicht, dass da eine Lebensgefahr bestanden hat oder dass sie irgendwie vorhätte, da auf sie loszugehen. Aber trotzdem, da war sie halt ernsthaft aggressiv und musste zurückgehalten werden. Und Tessa hat ja dann auch nochmal zurückgebrüllt und so, konnte sich auch wieder nicht zusammenreißen. Also das war so leicht, hatte einen anderen Vibe. Und da frage ich mich schon, in so einer Szene mit den ganzen Lehren der anderen Staffeln, ob nicht mehr auch in den O-Tönen darauf hingearbeitet werden müsste, dass sie sich wirklich distanzieren davon. Da kam sehr, sehr wenig, muss man sagen. Also klar, Umut und Emma, aber das war ja eher so, weil sie halt gar keine andere Wahl haben, als hinter den anderen zu stehen. So. Aber von den anderen kam da halt überhaupt gar nichts. Anscheinend halten wirklich alle die Füße still, weil sie halt so Schiss haben, rauszufliegen. Aber das habe ich schon ein bisschen gewundert auf jeden Fall. auch jetzt, wie gesagt, von den MacherInnen aus, dass man da nicht mehr versucht hat, Alessia als die ganz klare Aggressorin rauszustellen. Weil, also,
ist sie.
Man kann verstehen, warum einen Tessa aggressiv macht und dass man sich ärgert über die und dass man die Gesamtsituation vielleicht auch nervig findet, aber dass man so ausrastet, das ist auf jeden Fall, liegt an Alessia und ihrer kurzen Zündschnur oder auch ehrlich gesagt an ihrer fehlenden Erfahrung oder was weiß ich. Das ist einfach, also damals hat man ja ganz klar gemerkt, dass die viel zu jung ist dafür. Die kam ja frisch vom Kloster quasi zu Promi Big Brother, als Jochen Bendel dann immer noch gesagt hat, ich war mit der mal in einem Format und da habe ich die noch als 14-Jährige kennengelernt auf Mallorca. Habe ich mit der Familie Herren da gelebt und da war ich mit der Alessia immer in der Schule, habe die jeden Tag zur Schule gefahren. Das war halt vor 4 Jahren oder so damals. Und jetzt ist sie immer noch nicht furchtbar älter. Sie ist ja, weiß ich nicht, 22, 23 oder so. Und hat nicht so wahnsinnig viel dazugelernt. Sie ist Mutter inzwischen. Und da muss ich wirklich auch mal sagen, also wenn die so eine kurze Zündschnur hat, ey, von einem Moment auf den anderen so ausrastet, dann will ich nicht wissen, wenn da mal die Tochter oder was es ist.
Was es ist.
Ja, oder wie, welches Geschlecht das Kind hat. Wenn die da mal zu spät nach Hause kommt, dann will ich nicht bei Familie Herren zu Hause sein, ehrlich gesagt.
Amore.
Ja, da geht es ja dann auch in der nächsten Folge anscheinend noch mehr ab, zwischen den beiden auch. Und das waren ja eigentlich meine Publikum, ich habe ja immer hier gesagt, wochenlang die Publikumslieblinge eigentlich, ne?
Ich finde auch, dass sie zum Beispiel letzte Woche mit diesem Fahrradspiel, ich fand es voll cool, dass die gewonnen haben irgendwie, weil da war sie mir tatsächlich sympathisch in der Folge. Oder es hat einfach Spaß gemacht, denen zuzugucken und dann schafft sie es innerhalb von einer einzigen Folge wirklich so den kompletten Switch hinzulegen und so völlig, völlig in den Minusbereich abzurutschen.
Also das ging recht schnell und man hatte genau in den Spielen halt immer so auch das Gefühl, dass sie das Ganze ja auch nicht so ernst nimmt, aber jetzt merkt man, die nimmt es sehr ernst und will unbedingt, dass Tessa hier rausfliegt und will unbedingt in der stärkeren Gruppe sein und ist sehr taktisch auch unterwegs, also was heißt taktisch, aber zumindest, dass sie sich halt darüber im Klaren ist, dass wenn sie in einer starken Gruppe ist, dass sie gute Chancen hat und so weiter. Ja, also da ist nicht alles Gold, was glänzt auf jeden Fall. Raffi würde sagen, dass Tessa deswegen Alessia nominiert. Bist du dumm? Bist du das eigentlich völlig blöd?
Bist du hier anwesend?
Ja, und dann ging es auch schon, davor gibt es noch die geile Fleischmontage, denn es gibt natürlich ein Angebot von RTL, die sagen, wenn es eine einstimmige Entscheidung gibt, ob jetzt quasi eine Grillparty mit Fleisch veranstaltet werden kann, dann geben wir euch das Fleisch. Ihr müsst aber, wie gesagt, einstimmig dafür stimmen. Und ich habe das Gefühl, das ist nicht so ganz aufgegangen.
Ja, sie haben sich wahrscheinlich mehr Konflikt erhofft.
Ja, also es war ein guter Versuch, aber so wie Tessa drauf war, beziehungsweise Gegenwind bekommen hat, wäre es schwer vorstellbar,
dass sie Nein sagt.
Dass sie da sich dagegen stellt, ehrlich gesagt. Also, naja, hinterher ist man immer schlauer, aber war ein guter Versuch.
Aber für die Fleischmontage war es doch wert.
Ja, das war Hammer. Wie sie da, ich weiß nicht, was das für eine Musik war. Kehlkopfgesangsmäßig, quasi unter diesen Fleischbildern, wie da immer auf die Münder gezoomt wurde, wie da ein Knorpel nach dem anderen da versenkt wurde, während die beiden VeganerInnen da zusammen im Garten sitzen und zuschauen.
Den toten Tieren hinterher rein. So ungefähr. Aber ich muss noch mal mich kurz drüber auskotzen, wie furchtbar ich wirklich alle anderen finde, die ständig von diesem Fleisch quatschen. Also ich bin mir sicher, sie werden im O-Ton mehrfach drauf angesprochen. Und das ist mit Sicherheit auch alles inszeniert, so dass das so ein großer Konflikt ist. Aber wie kann man denn wirklich das Fleisch auf so eine hohe Stufe stellen und über nichts anderes reden und dann da sitzen wie eine Vanessa und darüber schwärmen, dass man seine Wurst ins Ketchup eingetunkt hat und so eine Scheiße. Also ich kann das nicht nachvollziehen.
Aber wenn man dich jetzt jeden Tag dreimal im O-Ton dich fragt.
Ja, da bin ich aber die falsche Person, weil es mir wirklich egal wäre.
Was ist deine schönste Erinnerung jetzt gerade an Fleisch? Dann würdest du irgendwann, glaube ich, auch mal was sagen. Ich glaube nicht, dass du immer abblocken würdest.
Nein, aber ich finde das einfach irgendwie eklig, wie die darüber sprechen, als wäre Fleisch das heilige Nahrungsmittel.
Ja.
Das ist so anstrengend, wirklich. Da
der
bin
Mensch
ich
hat
kurz
ein Fleischfresser-Gebiss.
Da bin ich kurz davor, Veganer zu werden, wenn ich mir das noch eine Folge geben muss. Dieses Rumgeschlecke und ich kann ohne Fleisch nicht. Und ach nee, es macht mich wahnsinnig. Ich finde es wirklich schlimm.
Ja, ich auch. Ja, dann ging es in die sehr taktische Nominierung eigentlich, wie geplant war. Wie gesagt, der Plan stand ja. Aber es haben nicht alle so gespielt. Naja, Sam wählt Umut und Emma. Immer. Euer Drehbuch könnte woanders spielen und so weiter. Und da meinte dann nur darauf
hin. Meine Nominierung geht an Temptation Island.
Ja, genau. Und Umut meinte nur irgendwie, ja, ja, Chihuahua. Und Sam und Raffi haben das, und Raffi vor allem hat überhaupt, glaube ich, auch gar nicht gecheckt, was damit gemeint ist.
Nein, der ist,
ist sofort auf, aber schau mal deinen Bart an, schau mal, wie hässlich der ist, schau mal, wie, ja. Schau mal, wie schlecht, wie scheiße du aussiehst. Umut macht dann eigentlich kaum mehr was und Sam kann sich gar nicht mehr bremsen und kommt dann wieder mit Loser, 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 Loser.
Das ist also, so witzig wie so ein Kleinkind.
Weil also, das halt auch immer so geil ist, weil der direkt so persönlich ist und so gemein ist. Auch gegenüber Sam, aber auch ja, gegenüber Umut.
Alles immer gleich so direkt auf und sagt dann auch direkt was dagegen, ohne einmal drüber nachzudenken, was das eigentlich gerade bedeutet, was da bei ihm ankam.
Und hat auch diese irren Augen dabei immer, ne? Ja. Die wir ja schon vom Promi Big Brother Kochlöffel-Moment kennen.
Oh, noch. Ja.
Ja, dann Alessia ist dran und nominiert natürlich Tessa und Jakob und hat quasi dann auch die ultimative Geste gebracht der Folge. Ich habe hier was im Arsch drin stecken und zwar die Scheiße vom Sommerhaus. Und hat sie hat das Bild an die Wand geklebt von Tessa und Jakob und dann auch nochmal, als sie dann saßen, gab es auch nochmal hier, komm Hündchen, wuff, wuff und so die ganzen Provokationen gegenüber Jakob auch nochmal. Und sie hat ja wirklich so lange gestichelt, bis Tessa dann explodiert. Ist sie dann natürlich auch, Micha hat auch nochmal Tessa und Jakob nominiert, ihr habt euch immer weiter distanziert, für mich ist das nicht die richtige Taktik. Dann kam Tessa und hat ihr großes Statement nochmal rausgehauen und hat gemeint, als sie dann Stefan nominiert hat, dass er vegan sein mit etwas verwechselt hat und als etwas Asoziales dargestellt hat. Du hast vergessen, dass vegan sein Liebe ist. Also wieder diese Ansprache, die dann natürlich auch die perfekte Rampe gebaut hat für Stefan, der dann irgendwann gemeint hat und eben ganz groß ausgeholt hat von wegen, hier wird Unterhaltung dafür benutzt, um eine politische Bühne daraus zu machen. Das ist egoistisch und anmaßend. Moralisch gesehen ist es inakzeptabel, gesellschaftlich nicht tragbar. Ich meine, verschiedene Meinungen gehören ja zu einer Demokratie dazu. Aber naja, so ernst muss man es dann auch nicht nehmen. Oder so nach dem Motto, so, der dann hier also ganz das groß ausgeholt
hat. Jäger 2.0
einfach. Ja, ja. Ja, wie gesagt, also Stefan versucht halt in jeden einzelnen O-Ton die Rolle, die er von den anderen ja auch verliehen bekommen hat, der Schlaue, derjenige, der studiert hat, der Arzt, das dann immer raushängen zu lassen. Und das führt dann halt zu solchen Begründungen.
Ja.
Da wird mit Artikel 1 dann quasi gerechtfertigt, warum Tessa aus dem Sommerhaus ausziehen muss. Also das ist schon nicht schlecht. Ja, und Gloria ist auch mal zwischendrin aufgewacht und hat dann eben Tessa nochmal erinnert. Ja, du bist hier in einem Reality-Format und solltest schon auch ein bisschen was abkönnen. Halt's Maul.
Halt's Maul. Ist auch so unnötig, dass sie sich einmischt, ey.
Ja, also Gloria ist, finde ich, irgendwie eine Enttäuschung, finde ich, weil sie so krank immer auf der Seite der, also immer auf der starken Seite steht.
Ja, sie ist halt ein Mitläufer.
Ja, sie ist, aber genau, aber eigentlich von ihrem Image her, so von wegen die gerade raus Gloria, die immer austeilt.
Ja, aber
so,
das Image hat sie ja nicht mehr.
Ja.
Also dadurch, dass sie jetzt ihren neuen Freund hat, unter dem sie sich ja deutlich ändern musste, damit er überhaupt mit ihr zusammen ist, hat sie ja komplett ihren Charakter einmal geswitcht. Und dadurch, das würde jetzt nicht mehr zu dem neuen Charakter passen, wenn sie da jetzt irgendwie. Ab und zu passiert es ja noch, so wie jetzt hier, dass sie so ein bisschen ausrastet. Aber
ja, ja, sie rastet ja auch aus. Aber ich finde auch, dass man in dem Licht jetzt nochmal alles mit Nicola und sowas, wenn man das betrachtet, sie ist halt immer auf der Seite der Starken. Also sie hat ja überhaupt gar kein Verständnis fürs Schwachsein und so weiter. Ja. Und geht auch nie Risiken ein und sie ist ja auch niemand, der mal einem Außenseiter beisteht oder so, sondern sie ist immer nur auf der Seite, sie ist immer auf der einfachen Seite im Konflikt so.
Ja.
Und das ist halt feige, ne? Die ist halt einfach ultimativ feige. Und auch hier in dem Konflikt merkt man, die würde dann nichts sagen, wenn die Mehrheit gegen sie wäre, mhm. sondern nur, weil da zwei sitzen und sie ist halt mit sechs da auf der guten Seite so oder auf der vielen Seite, dass sie da sich traut, was zu sagen. So. Und das merkt man halt, finde ich, bei Gloria immer. Und deswegen ist sie für mich eine Enttäuschung, weil für eine so eine selbsternannte Reality Queen, die dann irgendwie auch hier wieder mit so Reality-Regeln argumentiert, da muss ich dann aber auch mal den undankbaren Konflikt eingehen, wenn ich halt mal jemanden verteidige oder mal ein Risiko eingehe oder gegen eine Gruppe mich stelle. Und das schafft sie halt absolut überhaupt nicht. Der eigentliche Skandal war ja, dass Stefan und Theresia sich eben für
Tessa und Jakob
entscheiden, obwohl abgesprochen war, dass sie sich für Umut und Dings entscheiden.
Daraufhin muss ja Raoul Umut und Emma nominieren, beziehungsweise war ja eigentlich vorher schon abgesprochen und dadurch entsteht ja dann diese komische Situation, wo Umut dann plötzlich so auf emotional tut und er ist so enttäuscht von Raoul und fängt da fast an zu heulen, was ja auch völlig unnötig ist schon wieder. Aber jetzt, das, was ich nicht verstehe, danach ist ja das Geschrei groß von wegen Theresia und Stefan haben eine andere Wahl getroffen und sie haben Raoul jetzt da in die Scheiße geritten. Aber die haben doch vorher besprochen, dass Raoul und Vanessa Umut und Emma wählen. Warum haben sie denn das von Anfang an nicht anders gemacht? Warum? Also sie haben doch in einem Bartgespräch haben sie sich ja aufgeteilt, wer wen wählt. Warum hat Raoul denn da schon die Rolle angenommen, dass er Umut und Emma wählt, wenn die doch eigentlich sich gut verstehen? Das verstehe ich nicht. Nee,
aber sie wollten doch nicht Umut und Emma wählen, oder? Sie wollten doch
Tessa sie hatten wählen. Doch die Karte in der Hand. Die mussten die ja wählen. Die haben die doch schon ausgesucht.
Also ich hab's.
Die müssen die nicht vorher in dem Raum die Karte mitnehmen, die
also sie ich dann hab's die so können doch nicht einfach noch umentschieden haben.
Die können sich doch nicht umentscheiden.
Weil sonst hat der gar nicht Rauls Aussage Sinn ergeben. So,
doch, weil er ja darauf gehofft hat, dass die drei Stimmen haben und dadurch automatisch raus sind und der das Problem sozusagen los ist. Jetzt muss er sich ja mit dem Konflikt auseinandersetzen. Ja, ich glaube einfach, dass sein Plan nicht aufgegangen ist und er dann versucht hat, sich da irgendwie rauszureden.
Umut war auf jeden Fall ein bisschen verletzt und emotional.
Ja,
und,
Schwachsinn.
aber sehr schön natürlich der Moment am Ende mit der Exit-Challenge und wie sich dann Jakob und Tessa entscheiden dürfen zwischen den beiden mit jeweils zwei Stimmen, also Theresia und Stefan und Umut und Emma. Und dann natürlich Jakob derjenige ist, der verkünden darf, ja, wir sehr gerne treten wir gegen Theresia und Stefan in der Exit-Challenge an. Und hell breaks loose, weil die ganze Gruppe, die eigentlich einen Plan hatte, draußen streitet und die beiden Paare, die jetzt eigentlich fast raus waren, jetzt können feiern eigentlich so ein bisschen, ja. Also sehr schöne Folge, taktisch geprägt und mit schönen Spielen und einem Ausraster.
Ich möchte nochmal kurz erwähnen, dass ich in dieser Staffel den Schnitt unfassbar gut finde und die Gags, die so unterschwellig eingebaut werden. Da gab es doch diese eine Szene, wo Tessa und Jakob draußen saßen und sich irgendwie übereinander unterhalten haben und es waren diese Untertitel eingeblendet und auf der linken Seite Jakobs Untertitel und auf der rechten Seite Tessas Untertitel. Das sind so kleine Sachen, die mir irgendwie diese Staffel so unfassbar viel Spaß machen. Oder auch als Sam dieses Baby so geschüttelt hat und dieses Baby dann plötzlich so Geräusche von sich gegeben hat. So, ich liebe das, diese Staffel. Das ist so viel, da sind so viele kleine Dinge versteckt, die richtig geil sind und die mich so zum Lachen bringen irgendwie.
Als Emma diesen Grashalm in der Hand hat und dann auch dieses Schwertgeräusch
eingeführt wurde. Ach, ich lieb's. Es ist richtig gut.
Ja, das ist jetzt eine gute Überleitung, denn ich habe natürlich wie immer den Off-Text, den habe ich aber diesmal nicht selber geschrieben, sondern Julia, die wir alle noch kennen. Julia hat mitgeschrieben für uns, hat aus Folge 3 und jetzt auch aus Folge 4, glaube ich, noch ein Zitat dabei und es sind mehrere. Eins davon habe ich letzte Woche schon vorgelesen, das lese ich aber gerne nochmal vor. Die Zitrusschäler-Scherereien sollten Schnee von gestern sein, nicht so gemein veganes Jägerlatein. Das habe ich letzte Woche schon vorgelesen, aber lohnt sich immer wieder. Dann Fressfeind, Exit, Fight oder Zahnloszeit, nebst rausgeleit, was wird's wohl werden? Auf grüner Flur am Rand des Heimes wartet kistenweise Feines. Das ist diese Kisten-Challenge mit dieser Exit-Challenge, glaube ich, wurde da anmoderiert. Dann, nun denn, Baufrauen aufs Strodest, Kerle ans Gekäst. Ene mene miste, jetzt stapelt schön die Kisten. Das habe ich auch schon letzte Woche den ersten Teil vorgelesen, aber zeigt, dass wir einen ähnlichen Geschmack haben, Julia. Einen Morgen später ist nur noch der Himmel blau, draußen glitzert schön der Tau, drinnen trägt man Schlaf zur Schau, bis auf den Dentist und die Zahnarztfrau. Und eben, glaube ich, aus der neuen Folge. Ah ja, das ist der wunderschöne, genau, den ich nicht selber, wo ich zu faul war, den selber mitzuschreiben. Das ist der wunderschöne Draufschmierkleister-Reim. Und zwar, zumeist bleibt man dem Bettchen treu, doch sie hier sich aufs Frühstück freut. Zwischen Röstbrot und dem Kunstbelag, den Tessa sehr gern essen mag, doch stellt sich das heut schwierig dar, weil Leere herrscht, wo gestern noch veganer Draufschmierkleister kroch. Das ist schon sehr stark. Also danke an Julia fürs Mitschreiben, für den Off-Text und damit auch das Ende der dieswöchigen Folge vom Sommerhaus der Stars. Viel, viel los. Bevor wir zu Seven vs. Wild kommen, ganz kurz Reality Show Edits. Denn die haben sich, oder sie hat sich, ich weiß nicht wie viele, wer es ist, gekümmert. Reality Show Edits hat bei Instagram, der vermeintliche Account Trash TV Orakel Gossip Queen, muss ich aber an der Stelle mal wirklich hier auch kritisieren, der Move hier auf privat zu stellen, ist natürlich einer, den man sonst nur von Valentina oder so erwarten würde. Aber jetzt tatsächlich hat sie ihn auch gebracht. Deswegen musste ich jetzt hier auf IOF oder iof.de ausweichen. Da hat nämlich OffZMPF, das ist so ein Forum, kommentiert. Es geistert die erste Liste an angeblichen Teilnehmern von der Neuauflage von Couple Challenge herum. Folgende Leute sollen dabei sein. Die Lara Kruse und Roya Soraya. Die Lara, ne? Von
ja.
Und Roya war ja beim Heiratsmarkt dabei.
Wer weiß ich nochmal?
Ich weiß nicht, wie ich sie beschreiben würde. Aber sie war auch Temptation Island VIP-Verführerin, glaube ich.
Hatte sie so dunkle Haare? Ja, dunkle Haare. Ich erinnere mich dunkel. Mhm.
Ja, dann Gigi und sein Onkel Luciano Corsiano.
Ja, endlich. Gigis Onkel, oh mein Gott.
Ich will, aber geil, dass in Klammern dahinter steht, Verwandtenbesuch aus Temptation Island VIP Staffel 3, als er kurz mal da war. Ja. Aber wir wissen ja schon einiges über Gigi, wir wissen über die ganze Sache in Marseille, da mit dieser alten Frau da, was er jetzt erzählt hat. Dann wissen wir, dass er ihn zum Stripper ausgebildet hat, damals in Italien. Ich habe mir schon mehrfach eine fiktionale Serie mit den beiden gewünscht, aber jetzt kommen wir möglichst nah ran. Ja, dann Menderes Bakshi und Rainer Gottwald.
Was ist das denn für eine Kombi?
Na, die waren doch damals so Vater- und Sohn-mäßig bei Promi Big Brother.
Ja, aber
ja. Dann Julian F.M. Stöckel und sein Partner Marcel Damaschke.
Mhm.
Tobias Wegener.
Ja.
Und Sandra Sikora.
Was? Tobi und Sandra?
Ja.
Oh, ich liebe Tobi.
Und ich hasse Sandra. Dann Tommy Pedroni und Paulina Jubas.
Mhm.
Auch spannend.
Mit Sandra.
Mit Sandra, ja. Und Iris Klein und ihr Freund Stefan Braun. Oh,
boah. Ist eine wilde Mischung auf jeden Fall.
Ja, das ist wohl wahr. Also, Highlight ist für mich da ganz klar Gigi und sein
Onkel.
Das ist meine Kombination. Aber ja, das sind bisher nur Gerüchte und da hat schon hin und wieder auch mal was nicht gestimmt bei Reality Show Edits. Deswegen, ja, sind wir mal gespannt, ob es diesmal stimmt. So. Jetzt aber doch mal ganz kurz, genau, zu den Masked Singer News, oder?
Ah ja, endlich. Jetzt hast du mich so lange angeteasert. Ich muss wissen, was bei dem Masked Singer Neues gibt. Ich kann es kaum erwarten.
Ich weiß, es geht ab dem 23. November weiter mit Staffel.
Endlich. 12.
11. Ja, und jetzt ist der Twist der neuen Staffel, dass es 6 Folgen gibt und
sind es weniger als sonst? Ja.
Nee, es sind immer 6.
Also.
Finale dann nach Weihnachten erst. Aber die Staffel beginnt mit einem Doppelschlag am Samstag und Sonntag. Das ist das Erste.
Das ist Folter.
Und es wird ab jetzt so sein, dass 2 Rateteams gegeneinander antreten. Das eine Rateteam ist bekannt und immer fest, nämlich Ray Garvey und Paulina Roginski. Und das andere ist immer ein wechselndes Panel. Und die treten gegeneinander an.
Ja, wie Ruth Moschner ist nicht mehr dabei.
Ne, die war ja schon letzte Staffel nicht dabei, wie du sie weißt und dich erinnern kannst.
Und ja, und dann? Also, hä? Wie wird entschieden, welches gewonnen hat?
Naja, wer auf richtige Menschen kommt.
Ja, und wenn jemand auf keinen, also in einer Folge auf niemand auf jemanden kommt?
Ja, dann ist unentschieden.
Was gibt es für den Sieger am Schluss?
Ich weiß es nicht.
Ja, das sind doch interessante Sachen. Warum stehen die denn nicht?
Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Also, ich bin halt gespannt, ob es weiterhin das Phantom gibt, was ja letzte Staffel so war, dass dann immer das Phantom immer dabei war und jede Folge quasi ein Phantom auch neben der normalen Maske entmastifiziert wurde.
Das ist das richtige Wort.
Richtig. Ja. Darauf bin ich gespannt, weil dann ergäbe das ja auch Sinn, weil du dann immer quasi auch richtig und falsch liegen kannst. Also dann ist es ein bisschen leichter, dann hast du zwei Demaskierungen pro Folge. Aber was weiß ich, auf jeden Fall Staffel 11 geht bald los, Ende November und dann bis über die komplette Weihnachtszeit. Wir haben bestimmt noch Weihnachtssongs dann gesungen. So, aber du würdest ja sagen, dass bei Masked Singer auf jeden Fall so der Hype ist seit...
Der ist gone, seit Staffel 2.
Ja, und jetzt in dieser Woche gab es die ersten Schlagzeilen so, auch gemessen an Quoten, dass der Hype, oder eigentlich schon in der letzten Woche, dass der Hype bei Wer steht mir die Show auch so ein bisschen am Abklingen ist. Denn die Folge vor der Tommy-Schmidt-Sendung jetzt, die war tatsächlich die mit den wenigsten Quoten aller Zeiten.
Ja, aber das kann ich dir auch begründen.
Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt.
Weil das Panel ist scheiße langweilig. ich bin ehrlich, also es ist das schlechteste Panel.
Also es sind dabei Kurt Krömer, Nina Tschuber und Tommy Schmidt.
Ja, ich mag Kurt Krömer, ich finde ihn furchtbar witzig.
Aber
er alleine kann das leider nicht reißen. Und ich finde Nina Tschuber und Tommy Schmidt leider nicht lustig genug. Da fehlt mir super viel von der Situationskomik, von spontanen Witzen und so. Ich habe das Gefühl, die nehmen das beide ein bisschen zu ernst oder sind nicht locker genug, um da mal ein bisschen Späße zu machen oder so. Also ich finde es leider auch nicht so unterhaltsam. Und es ist auch langweilig, wenn Joko 3 Folgen hintereinander macht. Ist einfach so, weil dann weißt du, was du guckst, so ungefähr. Deshalb kann ich das tatsächlich sehr gut verstehen.
Also ich hätte es jetzt an völlig anderen Punkten auch festgemacht, weil ich finde, dass Kurt Krömer falsch aufgehoben ist. Also
ja, insgesamt funktionieren die drei nicht zusammen. Also
das finde ich auch. Ich finde, dass Nina, glaube ich, falsch ist, auch wenn sie sympathisch ist.
Ja.
Ich kann mir nicht, also sie ist irgendwie zu gut, also weiß nicht, sie ist zu gut, um lustig zu sein, sie ist zu lustig, um dann aber auch wieder eine richtige Gefahr zu sein, die Show ständig zu gewinnen. Eigentlich ist nur Tommy ständig gut. Tommy ist eigentlich die einzige richtige Gefahr für Joko.
Ja.
Kurt, der nimmt das Spiel halt nicht so ernst. Also ich glaube, wenn er es ernst hernehmen würde, dann würde er auch weiterkommen. Und dadurch, dass er als einziger nicht so ernst nimmt, wirkt er so ein bisschen off. Man könnte sagen dann muss das Panel eher alle in Richtung Kurt gehen. Man könnte auch sagen, dann muss das Panel eher in Richtung Nina und Tommy gehen. Also es wirkt auf jeden Fall, wie du schon sagst, nicht so ganz homogen irgendwie, das stimmt. Und ich habe halt immer wieder das Problem mit den Wildcards. Also das sind alles furchtbar sympathische Leute. Aber die kommen mir auch nicht annähernd ran, mal die Show zu gewinnen. So.
Ja.
Man hat auch nicht das Gefühl, dass sie einem jetzt mal so richtig die Chance gönnen. Also sie hatten in Folge 2 die eine Teilnehmerin, die sehr weit kam. Ja. Und dann hat halt Joko gewonnen am Ende, wo ich mir auch denke, ja, musste das jetzt sein? Also hätte man ihr dann nicht mal dann diese Chance geben können. So. Weil dann hat halt wirklich Joko 3 Shows hintereinander gemacht und an einem Punkt, wo man sich so ein bisschen, ja, danach gesehnt hat, dass es jetzt eine Veränderung gibt, weil eben das Panel an sich nicht so viel hergegeben hat. Ja. Und da hätte man eine Veränderung gebraucht. So. Und das hätte man, glaube ich, antizipieren müssen in der Regie, dass man eben die richtigen Fragen an die richtige Stelle packt, damit da mal die Wildcard dann gewinnt. Aber klar ist es dann irgendwie auch wieder cool, dass man sagt, okay, dann gewinnt halt Joko, wenn er das gewinnt. Ich meine, man muss aber halt auch wissen, dass das Finale ist immer in Richtung dem Menschen, der die Show quasi gerade besitzt. Dann wirkt es halt auch so ein bisschen, ja, die hatten halt jetzt gerade keinen Bock einfach, dass jemand die Show gewinnt. Und das wirkt so ein bisschen belastend.
Ja.
Also wäre dein Rezept, anderes Panel, dann funktioniert es wieder wie immer. Oder ist es jetzt eher so ein Überlastungsding von wegen 2 Staffeln pro Jahr? Das ist zu viel. Da müsste man mal auch mal drüber reden.
Schwierig. Also mir macht die Show trotzdem Spaß. Ich mag generell das Konzept und so. Ich kann das jetzt nicht für alle definieren, ob das jetzt so die Grundstimmung ist, dass es zu viel ist oder ob man da tatsächlich doch ein anderes Panel noch was retten kann. Also ich glaube an sich schon.
Ja.
Aber die Frage ist auch, hat man sozusagen schon einfach genug abgegrast, was da so reinpassen würde? Oder findet sich da noch jemand, der da gut hinpassen würde und dann auch noch in der Gruppe funktioniert?
Also ich, untereinander. Ich glaube, ich würde eher wieder ein bisschen weggehen von, was sind Jokos beste Freunde? Also das war ja immer so, dass man jetzt seit Staffeln im Prinzip gemerkt hat, okay, alle Menschen, die Joko super gerne mag und die auch in Jokos Alter sind oder jünger sind und so, die sind da. Was man in Staffel 1 hatte, war ja Thomas Gottschalk. Dann hatte man auch mal die Fariyadim-Staffel. Ich weiß auch nicht, ob Joko und er sich so gut kennen. So oder auch Bastian Pastewka. So, das sind jetzt alles Leute, wo man jetzt, also die einfach gut geeignet sind für die Sendung, die aber jetzt nicht so die perfekte Chemie auf den ersten Blick oder die sich einfach so gut kennen mit Joko, dass man jetzt sagen würde, okay, die sitzen da halt einfach aus dem Grund. Das war ja seit der Matthias und Dings, Florian David Fitz Staffel, die auch super gut funktioniert hat, so dass man, glaube ich, auf dem Erfolg dann immer weiter aufgebaut hat und gesagt hat, okay, wir machen jetzt alle so. Das Feld ist, glaube ich, jetzt langsam abgegrast an Leuten, die aus Jokos Bekanntenkreis oder erweiterten Bekanntenkreis sind. Ich wette, da sitzt in der nächsten Staffel Sophie Passmann oder in der übernächsten, auf jeden Fall sitzt die da bald. Dann ist ja auch bekannt, dass Jan Böhmermann seit Ewigkeiten will und dass sie auch seit Ewigkeiten wollen, dass Jan Böhmermann da sitzt, dass es immer terminlich halt nicht klappt, weil der nicht so einfach mal so eine Woche oder zwei sich da rausblocken kann. Das wäre, glaube ich, auch ein Riesending, dass man was völlig anderes dann da drin hätte, glaube ich. Also das wäre, glaube ich, automatisch so, dass dann die Quoten wieder durch die Decke gehen. Und ja, ansonsten würde ich eher wieder in Richtung, was der sitzt da drin, ist, bin ich aber gespannt, was da passiert. So. Weil so, ob da jetzt Tommy Schmidt sitzt oder ob da jetzt Hazel Broger sitzt, ist jetzt für mich nicht der Riesenunterschied, ehrlich gesagt.
Doch,
vom ganzen Vibe. Nee, also so von der Humorschule, ich meine, alle, die bei LOL waren, die sind ja ungefähr so.
Nein, ich fand Soße. Hazel schon viel besser als Tommy.
Also ich finde Tommy noch am besten in dem Panel. Also einfach, weil er gut ist und das einigermaßen ernst nimmt. Und ich finde auch jetzt seine Show gut gemacht und so. Ich finde nicht, dass Tommy das Problem ist.
Nein, das auf keinen Fall. Ja. Das ist eher die Zusammensetzung an Menschen.
Ja. Also ich würde da jemand völlig Unerwartetes mal reinsetzen, gemeinsam mit, von mir aus, Sophie Passmann, jemand, den man wirklich immer nicht erwartet. Also jemand, setzt da mal zum Beispiel Johannes B. Kerner rein oder so. Ja, aber wirklich. So, das ist ja auch witzig, dass so jemand in so eine Situation dann auch mal kommt, ne? Heller von Sinnen oder sowas. Einfach mal eine Person, es reicht ja dann, wenn eine Person mal so ein bisschen rausragt. Aber jetzt, Kurt Krömer ist nicht weit genug draußen, weil der eben seit ein paar Jahren mehr Richtung Joko tendiert als Richtung Heller von Sinnen. Und das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich.
Ja.
Okay, dann haben wir das auch, den Befund haben wir auch fertig. Und jetzt noch kurz zu Seven vs. Wild, Staffel Folge 1.
Versus Wild.
Ja, alles falsch betont in dem, immer von Fritz, was er da sagt. Ja, da haben wir jetzt Folge 1 geschaut. Wir haben folgendes Panel, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, deswegen auswendig. Joey Kelly, Joe Vogel,
Stefan Survival Deutschland,
Stefan Hinkelmann natürlich, dann
Flying Uwe,
Julia Beautix, Selfie Sandra und Let's Hugo.
Ja.
Das sind alle. Fritz Meinecke ist in der Position
Herausforderer,
genau. Was nicht wirklich eine Bedeutung hat. Also er macht am Anfang die Anmod, sagt hier viel Spaß, ne, als der Helikopter landet. Ja. Und dann wird er im Lauf der Staffel, wird so Audiohinweise geben, wo irgendwas versteckt ist. Und man hat ja auch schon gesehen, dass er hin und wieder mit so einem Fernrohr irgendwo im Wald steht.
Ein bisschen Stalker macht.
Genau. Aber ich glaube, das ist relativ unerheblich. Wir haben eine Staffel, in der 7 Menschen zusammen ausgesetzt sind an einem Flugzeugwrack, denn das Szenario.
Jetzt finde ich immer so witzig, dass sie das so betonen müssen, damit auch allen klar ist, dass das gefaked ist. Ja,
das sagt er, muss er ja die ganze Zeit auch auf Twitch erklären. Ist ein Szenario. Natürlich werden wir nicht alles.
Wir haben hier das Szenario eines Flugzeugabsturzes.
Ja. Man merkt es auch gar nicht, finde ich, in den ersten paar Shots, dass es kein echtes Flugzeug ist, was da fliegt durch die Lüfte. Also ich finde, es ist täuschend ähnlich.
Diese ersten Shots sind wirklich so schlecht.
Ja, man denkt, ist man wieder kurz bei Urmel aus dem Eis oder woher ist diese Animation?
Schon ganz verdrängt.
Ja, das war auf jeden Fall super. Und dann geht es recht schnell los. Flugzeugwrack, in 4 Stunden ist es dunkel und jetzt die erste Challenge.
Wie überleben wir die erste Nacht?
Wie überleben wir die erste Nacht? Weil es ist arschkalt.
Ja, es ist nämlich Winter. Die Bedingungen vor Ort sind frostig.
Und in Neuseeland, ne?
Ja, es liegt Schnee. Ja. Teilweise zumindest.
Ja, wie gefällt dir die Anordnung, der Versuchsaufbau und der Cast?
Ich mag den Twist. Ich glaube, ich finde es gut, dass wir das haben. Hier, Gruppe wird zusammen ausgesetzt und dann mal wird geguckt, bleibt das eine Gruppe, spaltet sich irgendjemand ab? Wie funktioniert das in der Gruppendynamik? Welche Konflikte gibt es? Ich glaube, das finde ich ganz spannend. Cast, ich bin mir nicht sicher, ob es mir zu viele Survival-Leute sind, weil es sind ja doch mit Joey Kelly, Joe Vogel und Stefan sehr viele Experienced People dabei und Flying Uwe ist jetzt auch nicht so ganz fernab, würde ich sagen.
Doch. Also er hat ja noch nichts gemacht in dem Bereich.
Ja, aber der hat doch so, ach, keine Ahnung. Ja gut, wahrscheinlich nicht. Aber ich finde 3 Leute von 7 schon.
Man weiß ja nicht, wie er sich vorbereitet hat. Bisschen. Weil so jemand wie Sascha Huber ist ja mittlerweile fast schon so jemand, der aus der Autobubble kommt oder der sich damit auskennt. Ist aber natürlich auf dem Also ich finde, das ist ein bisschen vergleichbar mit Sascha Huber in Staffel 2.
Ja, so. Ja. Ja, und ich meine, okay, Sandra, Julia und Hugo sind natürlich da für andere Unterhaltung sozusagen dabei. Aber ich weiß nicht, ob es mir zu viele Survival-Leute sind. Aber grundsätzlich habe ich jetzt so nichts gegen das Panel, glaube ich. Ich muss noch so ein bisschen schauen, jetzt die nächsten Folgen, ob das vom Unterhaltungsfaktor noch größer wird. Ja. Also, aber ich glaube, das liegt einfach an der ersten Folge. Das muss ich ja erstmal alles finden, so.
Ja, ich meine, du hast halt hier sehr stark den Kampf gegen die Natur und vor allem gegen das Wetter halt. Ne? Das ist halt, du hast halt nicht so sehr Kampf gegen irgendwelche Tiere oder diese Angst vor dem Bären oder vor dem Wolf oder so. Du hast ja eigentlich vor Tieren und vor auch Flut oder irgendwie oder sowas hast du eigentlich hier kaum Probleme.
Ich glaube, hier geht es tatsächlich viel um dieses Überleben und Survival und so. Und ich weiß nicht, ob das so ein bisschen den Spaßfaktor rausnimmt. Weil wenn ich da irgendwo in Kanada am Strand hocke, wo ich einigermaßen angenehme Temperaturen habe und ich kann da den ganzen Tag an meinem Schachbrett rumschnitzen und mir irgendwie lustige Challenges ausdenken, ist halt was anderes als, scheiße, wenn ich jetzt das Feuer nicht zum Laufen kriege, dann friert mir der Arsch ein so ungefähr und ich kann nicht schlafen.
Ja.
Also ich glaube, das macht so die Staffel ein
bisschen anders. Der Fokus ist ja auch ganz klar auf Gruppendynamik. Und das finde ich wieder sehr gut. Also vom Grund auf gefällt es mir. Ich weiß nicht, ob der Cast, ob mir das Spaß macht sozusagen, dass es diese krasse Zweiteilung gibt in völlige Noobs und völlige Pros. Mhm. Also dass das halt sich irgendwann ausspielt im Sinne von, ja, die Noobs müssen halt nichts machen. Die können halt ganz klar so die Handlanger sein.
Genau, das finde ich, war jetzt in der ersten Folge eben, hat sich das so rauskristallisiert und da war ich mir nicht sicher, ob ich das so cool finde, dass halt ein Joe Vogel da steht und sagt, das und das muss jetzt gemacht werden, dass wir hier überleben und die Sandra, der Hugo und die Julia da durch den Wald laufen und die Stöcke einsammeln so ungefähr und das Gras abrupfen und das ist alles, was sie machen können.
Ja, also, aber ich glaube, sie haben da halt vorgebeugt. Also ich glaube, vordergründig, so haben sie es immer, oder so hat Fritz immer begründet, vor allem mit Flying Uwe, den sie hier reingepackt haben als Noob, der aber sich andererseits nichts sagen lässt. Also da wollen sie so ein bisschen dem vorbeugen, dass auch mal jemand Widerworte hat sozusagen, auch wenn er fachlich nichts drauf hat. Aber womit sie, glaube ich, nicht gerechnet haben und was mein größter Spaßfaktor ist an der ganzen Geschichte, ist natürlich Stefan, diese Stefan-Joe-Sache.
Ja.
Das ist natürlich super, weil da auf jeden Fall mehr passieren wird. Wir haben ja schon davor, also es ist ja mehr Stress als bei jeder Sommerhausstaffel zwischen diesen zwei alten Survival-Dudes, die halt irgendwie meinen, dass sie sich völlig zerstritten haben in diesem Format und dann hat der eine den anderen nicht eingeladen zur Survival-Party, zur Watch-Party von Folge 1. Und das merkt man jetzt in Folge 1 schon, dass Stefan eher so ein Einzelgänger ist und dass Joe so versucht, die Gruppe zusammenzuhalten.
Nee, der versucht nicht, die Gruppe zusammenzuhalten, der lässt es komplett sein. Das ist dem doch scheißegal, der will sich einfach so ein bisschen
als geilen
Typ darstellen.
Vordergründig oder seiner Meinung nach hält er die Gruppe zusammen auf jeden Fall und denkt auch, der ist in dieser Rolle. Aber ich glaube, so wie die alle mit ihm am Ende dann zurechtkommen, haben auch alle seine Rolle, glaube ich, einigermaßen akzeptiert so. Außer Stefan. Und das ist halt, das finde ich das Spannende, wann dieser Bruch kommt, wie dieser Bruch kommt. ob dieser Bruch kommt und ob da irgendjemand mitzieht mit Stefan eventuell oder und wie die anderen mit der Situation umgehen, dass da einer sich einfach dann irgendwann vielleicht entfernt. Das finde ich halt wirklich spannend. Da machen vor allem die drei Survival-Spezialisten Sinn, weil dann ja schon mehr dazu gehört, als eben eine Gruppe so zu führen, sondern dann eben auch darauf zu achten, dass ja, es eben nicht dazu kommt, dass man sich trennt vielleicht oder so. Also da gehört halt mehr dazu, als irgendwie das Lager gut aufbauen zu können.
Ja.
Sondern da wird man dann eben auch in anderen Disziplinen so ein bisschen gefordert. Und das finde ich spannend. Aber ja, dieses klassische Lager aufbauen, Sachen bauen, das ist halt weniger spannend, weil diese Bausachen halt erstens einfacher sind mit mehreren und zweitens halt diese, also ich denke nicht, dass es groß anders wird, dass man immer diese Trennung hat zwischen der eine macht die Ansagen, die anderen machen halt. Das, also dieses Bauen und so erkunden, das glaube ich wird nicht so ein Ding, aber eher so diese Gruppendynamik und das finde ich dann für eine Staffel mal ganz spannend eigentlich.
Ja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das noch entwickelt, weil so vom Gefühl her muss da jetzt noch ein bisschen mehr passieren. Aber es ist auch schwierig zu sagen nach einer Folge.
Es wird halt auf jeden Fall passieren, dass dieser kranke Wintereinbruch, mit dem niemand gerechnet hat, passiert. Also dass es wirklich schneit bis zum Gehtnichtmehr, hat man dann schon im Trailer gesehen. Dann noch dieser Feuerausbruch, also das wurde ja auch schon angeteased.
Also ich finde die Vorstellung wirklich furchtbar. Ich habe dir das gestern schon gesagt. Die Vorstellung, dass es Minusgrade hat und ich muss da wirklich mich auf diesen nassen, kalten Boden legen. Und das ist ja, ich glaube, man unterschätzt, wie kalt das wirklich ist. Und es wird ja nicht viel wärmer. Also,
mit Feuer schon.
Ja, aber das muss irgendjemand am Laufen halten. Und ich bin ja ständig unter dem Stress, dass ich dieses Feuer brauche, sonst sterbe ich da oder friere ein oder so. Also mich stresst das wirklich. Ich finde, das sind wirklich noch mal ganz andere Bedingungen als die letzten Staffeln, wirklich in dieser Eiseskälte. Und wenn du da, klar, die haben sich ja, haben so einen Temperaturraum bekommen, auf den sie sich einstellen sollten und dementsprechend haben die irgendwie gepackt. Aber wenn ich dann sehe, wie da so ein kleiner Hugo sitzt und dann hat er keine Handschuhe an und so, mir tut es so leid. Wie soll der das schaffen? Wie soll das gehen?
Ja, es gab ja sogar bei dieser Ansage ein Missverständnis irgendwie, weil in der Mail, wo diese Sachen rausgeschickt wurden, wurde dann ein Beispiel-Outfit mitgeschickt, so mit Fotos irgendwie. Und dann haben sich halt alle dieses Beispiel-Outfit nachgekauft quasi, weil sie dachten, das ist so die Anweisung mehr oder weniger. Und deswegen haben alle so leicht zu dünne Kleidung dabei, weil sie halt dachten, das ist die Ansage und die missverstanden wurde. Das wird, glaube ich, noch Konsequenzen haben. Aber vielleicht finden sie ja in einer Box irgendwann mal was, was ihnen extrem weiterhilft in Sachen Wärme. Ehrlich gesagt war in Staffel 1 natürlich schon die Hauptchallenge, die Kälte und Nässe vor allem, weil es da durchgängig fast geregnet hat.
Ja.
Und Fabio ja dann auch ausgezogen ist, weil er fast erfroren wäre tatsächlich. Bin ich mal gespannt. Du hast halt hier die Sache mit der Gruppe, dass man natürlich auch, dass die Menschen gegenseitig sich Wärme geben. So, das ist nochmal ein Unterschied, aber ja, spannend. Wohin sich das Ganze entwickelt. Ich glaube tatsächlich, dass man mit mehr Überraschungen rechnen kann als sonst, weil wir halt super wenig wissen. Also es kann ich mir vorstellen, dass einfach unvorhergesehene Sachen noch passieren. Und gerade dieser Wintereinbruch wird, glaube ich, schon nochmal heftig, weil, glaube ich, dann von außen auch Fritz' Rolle spannend wird. Ich glaube, dann wird er wirklich auch mal einfach zu sehen sein und man klar irgendwie vielleicht auch zeigen, dass die Orga halt null mit diesem Wintereinbruch auch rechnet. Und dann wird da nochmal so ein bisschen die Fallhöhe, glaube ich, auch mehr. Wenn man merkt, hier das Gerät vielleicht sogar außer Kontrolle irgendwie und die haben alle nicht damit gerechnet, dann kann ich mir vorstellen, dass es noch ganz gut wird. Ja, dann war das die Folge eigentlich. Wir haben nichts mehr. Naja, außerdem, wir müssen noch kurz Rest in Peace Peter Zwegert sagen natürlich. Der ist in diese Woche gestorben. Und eine absolute Ikone des Fernsehens, mit 74 Jahren gestorben. Von daher, rest in peace, alles Gute. Und wenn ihr nochmal auf Peter anstoßen wollt, dann schaut mal nochmal rein. Ein schuldender Berater auf jeden Fall. Die Folge mit Nadel wird jetzt nochmal ordentlich nach oben gespült, gerade in meiner Timeline auf jeden Fall. Gute Folge damals gewesen. Naja, so viel dazu. Jetzt kann man Anni natürlich folgen unter @AnniLovesU oder anderen Namen, die in der Beschreibung bestimmt stehen. @DennisDadöle kann man mir folgen und natürlich @FernsehenFürAlle. Ihr könnt uns 5 Sterne geben und einen netten Kommentar hinterlassen und uns Themenwünsche gerne sagen bei @FernsehenFürAlle bei Instagram. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Dabeisein an Anni.
Ja, danke, dass ich mal wieder hier sein durfte.
Sehr gerne. In der nächsten Woche dann weiterhin alles zum Sommerhaus natürlich. Erste Woche Promi Big Brother wird laufen. Und bestimmt ganz andere Sachen noch, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten und wir müssen jetzt erstmal uns das Manuel Neuer Trikot nochmal anziehen und dann heute draußen schlafen. Bis dann. Ciao.